ARD. SWR Kultur. Forum. Sparzwang beim ÖPNV. Wie kommt der Nahverkehr aus der Krise? Das fragen wir heute hier im Forum mit Marion Theiss. Überfüllt, reparaturbedürftig, schlecht angebunden, nicht rentabel. Bus- und Bahnfahren in Deutschland macht derzeit mäßig Spaß. Dass die Kosten steigen und das Geld knapp ist, verschärft die Lage. Viele Städte und Kreise haben begonnen, Busverbindungen zu streichen. Menschen ohne Auto in Vororten oder auf dem Land sind abgehängt. Wie kann der Nahverkehr auf Straße und Schiene bestehen, trotz Geldmangel? Darüber rede ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Alexandra Benzler. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik im Forschungsbereich Mobilität. Marie-Therese Wölki, Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, Landesgruppe Südwest. Und mit Dr. Christoph Schnaudiegel von der CDU, Landrat im Kreis Karlsruhe und Vorsitzender des Mobilitätsausschusses im Landkreistag Baden-Württemberg, unter anderem. Herr Schnaudiegel, bei welcher Gelegenheit sind Sie zuletzt Bus oder Bahn gefahren?
Heute Vormittag, als ich ins Büro gefahren bin.
Und wie war's?
Ja, wir sind ja in Karlsruhe, glaube ich, da noch ganz gut gesegnet bei allen Problemen im Einzelfall. Wir haben ein relativ verlässliches ÖPNV-System, das ja auch in die Region rausgeht. Es war unproblematisch.
Und Sie nutzen regelmäßig Bus, Straßenbahn oder S-Bahn?
Und die Bahn auch, ja. Ich habe natürlich auch ein Dienstauto, aber ich bin auch ein ÖPNV-Nutzer, auch Inhaber eines Deutschland-Tickets.
Mhm. Ja. Mhm. Wie oft sind Sie mit Bus und Bahn unterwegs, Frau Benzler?
Fast täglich eigentlich. Ich fahre mit den Öffis zur Arbeit tatsächlich. U-Bahn, S-Bahn, es ist Alltag.
Mhm. Und was gefällt Ihnen daran?
Ich bin hier in Berlin sehr dankbar für recht kurze Wartezeiten. Das war auf dem Weg hierher tatsächlich auch so. Ja, und die Möglichkeit, recht schnell von A nach B zu kommen und im Stadtverkehr eine raumeffiziente Lösung zu haben.
Und was gefällt Ihnen nicht? Ist wahrscheinlich nicht immer toll.
Es gibt immer wieder Themen, was Verspätungen anbelangt zum Beispiel, die etwas herausfordernd sein können. Aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr gute Sache.
Auch wenn es manchmal eng und laut ist vielleicht, ne?
Das kann passieren.
Die Städte Mannheim, Karlsruhe und Baden-Baden haben Buslinien gestrichen, kein Geld in den Kassen. Angebote wie auch Ticketpreise im Nahverkehr seien wegen steigender Kosten nicht mehr zu halten, warnt der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Der Verband privater Busunternehmer MOFER meint, ohne rasche Gegenmaßnahmen seien Angebotskürzungen von 20% zu erwarten. Wie schätzen Sie die Lage ein, Frau Wölki?
Ja, ähnlich. Also wir sehen, dass die Verkehrsunternehmen einfach massiv belastet sind mit den steigenden Kosten im Personalbereich, aber auch im Betriebsbereich. Und von daher müssen wir gucken, wie wir uns zukünftig aufstellen. Das Deutschlandticket ist ja ein super Angebot, auch schon für die Fahrgäste. Aber wir müssen gucken, dass wir den Preis auch halten können und entsprechend die Kosten niedrig halten, sodass wir das Angebot nicht kürzen müssen. Das ist natürlich das absolute Ziel. Leider ist es inzwischen schon Realität, dass Angebote gekürzt werden müssen, einfach wegen dem Kostendruck.
Sie arbeiten ja auch für die Mainzer Mobilität, das ist die Verkehrsgesellschaft in Mainz. Gibt es bei Ihnen Pläne, das Angebot zu verändern bzw. zusammenzustreichen?
Leider auch, ja. Das sind die Nachtbuslinien, die ein bisschen gekürzt werden. Das heißt, der Nachttakt wird ein bisschen reduziert. Wir müssen es leider machen, weil wir einfach merken, dass die Kosten nicht mehr so enorm steigen können, wie sie in letzter Zeit gestiegen sind. Und dass auch der steuerliche Querverbund, der dann auch mit den Stadtwerke-Konzernen natürlich immer sehr hilfreich ist, irgendwann an seine Grenzen kommt.
Vor allem kleinere Verkehrsbetriebe kämpfen gerade ums Überleben. Der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen, WBO zum Beispiel, der meint, dass besonders Buslinien in ländlichen Gebieten auf der Kippe stünden, unter anderem wegen der hohen Dieselpreise. Kann man denn sagen, wo deutschlandweit gesehen vielleicht auch beispielhaft die Lage gerade am kritischsten ist?
Also ich würde sagen, sie ist eigentlich überall gleich kritisch. Ja, sie ist nur unterschiedlich gelagert kritisch auch. Wir haben das, was wir jetzt von Mainz gehört haben, auch bei uns in der Region Karlsruhe, auch in der Region Stuttgart auch, dass natürlich die öffentlichen Träger beginnen auch im Verdichtungsraum die Linien auszudünnen. Da muss man aber sagen, das ist jetzt die aktuelle Entwicklung in den letzten Jahren. Wenn ich mir mal die Zahlen von 20 bis 2026 anschaue, waren es immer noch die kommunalen Träger, also die Landkreise, die eigentlich diese steigenden Kosten mit aufgefangen haben. Die Ausgaben der Kommunen sind in den letzten Jahren für den öffentlichen Personennahverkehr um nahezu 30% gestiegen, während wir in Karlsruhe früher noch im Jahr 20 vielleicht so 30 Millionen Euro Defizitausgleich haben, sind es jetzt 60 Millionen. Aber jetzt ist es so. Und im ländlichen Bereich ist die natürlich die Herausforderung noch größer, weil jeder Kilometer eben noch teurer ist, weil oft die Nachfrage nicht so groß ist. Die Probleme sind unterschiedlich gelagert, aber ich würde keinen Unterschied machen zwischen städtischem und ländlichem Raum.
Wenn man sich verschiedene Umfragen anschaut, in denen Kommunen befragt werden, die ja letzten Endes ÖPNV-Aufgabenträger für Bus, Straßenbahn sind, dann jetzt zum Beispiel das OB, Barometer, das DIFO vor kurzem, da wurden verschiedene eben Bürgermeister befragt und die kommunalen Finanzen waren wirklich der erste Punkt, der gerade sozusagen die Politik beschäftigt. Und wenn man sich jetzt auch Umfragen von zum Beispiel Kämmerern in Städten und Gemeinden anschaut, 2025 hat eine entsprechende Umfrage ergeben, dass über 35% gesagt haben, die kommunale Finanzierungssituation sei wirklich mangelhaft. Also man sieht Folgen davon leider.
Ja, also wir als Verband sehen das auch mit Besorgnis und sehen auch, dass die kommunalen Haushalte extrem belastet sind. Und es hilft natürlich nicht, dass der ÖPNV eine freiwillige Aufgabe ist und damit auch oft vom Tableau fällt und erst andere Aufgaben erfüllt werden müssen, bevor der ÖPNV bestellt werden kann oder auch ausgebaut werden kann. Daher plädieren wir sehr stark dafür, dass auch der ÖPNV eine Pflichtaufgabe wird in den Ländern. In einige Länder haben es ja schon umgesetzt, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, auch entsprechende Standards festzulegen, wie denn diese Pflichtaufgabe zu erfüllen ist. Und damit wird auch eine Finanzierung des Landes sichergestellt. Das ist ein Hebel und ein sehr, sehr wichtiger Hebel aus unserer Sicht, um halt einfach auch den ÖPNV gesichert zu finanzieren und bereitzustellen, außerhalb natürlich der Schülerverkehre, ne, die ja Pflicht sind. Aber der normale ÖPNV, nenne ich ihn einfach mal, ist halt keine Pflicht.
Aber auch bei Schülerverkehren wird an Sparen gedacht, ne? Davon abgesehen.
Das kann passieren, ja, sollte auf gar keinen Fall passieren. Aber einige Kommunen sind so knapp bei Kasse, dass sie selbst dort bei der Pflichtaufgabe, Schülerverkehr bereitzustellen, sparen müssen.
Aber da geht es dann um das teilweise das Wie und nicht das, ja, um nicht das Ob. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und ansonsten würden wir uns von Seiten der Landkreise natürlich dieser Forderung, dass der ÖPNV eine Pflichtaufgabe sein muss, sofort anschließen, weil de facto ist es ja eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Es wird zwar im Gesetz als freiwillige Aufgabe dargelegt und es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, als seien wir da vollkommen frei in den Einsparmaßnahmen, die wir haben. Aber jeder vernünftige Kommunalpolitiker weiß, er kann jetzt nicht die Axt an den öffentlichen Personennahverkehr anlegen, weil erst der ÖPNV sicher Teilhabe. Er ist für die wirtschaftlichen Standortsfaktoren absolut wichtig. Wir können da einzelne Linien mal kürzen. Das ist alles aber ein Tropfen auf den heißen Stein. De facto ist der öffentliche Personennahverkehr eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und müsste dann eben eine kommunale Pflichtaufgabe werden, mit der Folge, dass dann eben auch Bund und Länder verpflichtet werden, eben auch in den Defizitausgleich deutlich mehr zu zahlen, als das bislang der Fall ist.
Und das ist genau der Punkt. Das Geld fehlt. Rund 181 Milliarden Euro aus öffentlichen Geldern werden in Deutschland bis 2030 für den Nahverkehr benötigt. Das ist eine Zahl, die die Denkfabrik Agora Energiewende ausgerechnet hat. Die Bundesländer fordern aktuell 14 Milliarden Euro mehr vom Bund, nur um den Status quo beim ÖPNV zu halten. Wir haben schon gesagt, Diesel, Personalkosten. Was ist es denn gerade, was den Nahverkehr so sehr verteuert außerdem?
Die Betriebskosten, vor allem die laufenden Kosten, das sind dann eben die Personalkosten, die natürlich deutlich gestiegen sind. Wir haben ja auch einen großen Fachkräftemangel dann auch. Dann sind es aber auch weiterhin immer steigende Auflagen. Der Gesetzgeber wird ja nicht müde, weitere Richtlinien zu erlassen. Denken Sie zum Beispiel an die Clean Vehicle Directive, dass wir gewisse Standards jetzt für Elektrobusse haben, die in Baden-Württemberg über das europäische Mindestmaß hinausgehen. Wir haben eine unheimliche Regulatorik, die uns eben auch nochmal belastet. Und die Regionalisierungsmittel, die wir vom Bund bekommen, sind eben nicht annähernd so hoch dynamisiert.
Ist denn das günstige Deutschland-Ticket da auch mit Schuld dran an der Entwicklung?
Wenn ich nur mal gleich darf, inzwischen nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das Deutschland-Ticket, wie gesagt, ich habe ja auch eines und es ist eine tolle Sache. Ich kann überall sofort in den Bus und in die Bahn einsteigen, ohne mir Gedanken drüber zu machen, in welchem Verbund ich jetzt bin. Aber es war eben lange nicht ausfinanziert. Und der Bund hat da in meinen Augen die falschen Prioritäten gesetzt. Er setzt immer bei den Einnahmen die Schere an, versucht die Einnahmenseite zu reduzieren. Wir bräuchten aber Geld, um den Status quo zu erhalten vom Ausbau. Reden wir überhaupt nicht. Inzwischen gibt es auch in Baden-Württemberg diesen Tarifanwendungsbefehl. Das heißt, wir bekommen alles ersetzt. Aber das war 3 Jahre lang nicht sicher. Die Einnahmen werden weniger. Und wenn die Einnahmen weniger werden, dann steigt eben das kommunale Defizit.
Jetzt muss man ja sagen, Frau Wölki, Sie waren das, glaube ich, Sie hatten schon gesagt, dass es Fortschritte gibt, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Da gibt es inzwischen ein Nahverkehrsgesetz. Es gibt einen Nahverkehrsplan mit Mindeststandards für den ÖPNV. In Baden-Württemberg ist es so, dass das Land in den letzten 15 Jahren stark in den Nahverkehr investiert hat. Auf der Schiene haben die Personenkilometer um fast 40% zugenommen. Es gibt ein Regio-Busnetz mit 50 Linien zwischen wichtigen Regionalbahnhöfen. Fortschritte bei der Elektrifizierung. Zum Beispiel die Bodensee-Gürtelbahn. 11 stillgelegte Strecken werden gerade für die Wiederinbetriebnahme vorbereitet. Steht das jetzt alles auf der Kippe oder würden Sie sagen, das ist doch eigentlich mal ein toller Fortschritt?
Also wir sehen das ganz klar als sehr, sehr guten Fortschritt und absolut auch gerne als Blaupause für die anderen Länder. Baden-Württemberg schreitet da ja immer sehr tatkräftig voran und investiert extrem viel in den ÖPNV. Aber selbst die schauen jetzt auch nochmal in ihre Bücher und müssen sich gegebenenfalls auch nochmal die Karten legen. Ist das denn alles umsetzbar jetzt mit den gestiegenen Kosten? Aber nichtsdestotrotz, ÖPNV ist Ländersache und die Länder sind dafür verantwortlich, nicht der Bund. Das muss man auch vielleicht nochmal ganz klar und deutlich sagen. Und von daher, ja.
Da war allerdings einiges versprochen, was nicht kommt oder noch nicht kommt, ne? Ich rede jetzt unter anderem vom Sondervermögen.
Das Sondervermögen ist so ein Thema, wo wir sagen, wir brauchen Investitionen, die auch Wirkung haben. Und das Sondervermögen hilft leider nicht nur allein durch seine Existenz. Und wir sehen leider, dass die Länder und auch die Kommunen das Sondervermögen aus unserer Sicht natürlich zu wenig für die Infrastruktur des ÖPNVs nutzen.
Sondern benutzen, um Löcher anderswo zu stopfen.
Ja.
Das würde ich jetzt nicht ganz so stehen lassen aus Sicht.
So hat es der Bundesrechnungshof moniert, ne?
Ja, aber das Sondervermögen gibt es jetzt für uns seit wenigen Monaten. Ja, also wir bekommen im Landkreis Karlsruhe ungefähr 20 Millionen Euro. Jetzt weiß ich nicht, die Zahl fällt mir gerade ein, aber wir
viel
haben jetzt
Geld.
Beschlossen, viel Geld, wir bekommen viel Geld, wir sind auch sehr dankbar drüber, ja, und wir haben schon im Kreistag beschlossen, und das machen alle anderen auch, für was wir das Geld verwenden werden in den schwierigen Zeiten, aber, und das ist das ganz Wichtige, hier reden wir von Investitionen, das sind investive Mittel, was uns belastet derzeit, das sind ja die konsumtiven Ausgaben, also die dauerhaften Betriebskosten, und da nützt uns eben auch wirklich überhaupt kein Sondervermögen, und da hat der Bund natürlich schon auch eine Mitverantwortung, weil es gibt die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellen muss. Und bei der Diskussion ums Deutschlandticket hat sich eben gezeigt, dass der Bund nachher kein Geld mehr gehabt hat, weil er diese, das war eine Bundesentscheidung, dieses Deutschlandticket war ja ein einseitiger Eingriff auch in die Tarifhoheit, eben auch der Verkehrsverbünde auch, einfach über Nacht so beschlossen mit den erheblichen Ausnahmen, die hat er dann aus den Regionalisierungsmitteln bezahlt, die dann die Länder zunächst mal nicht mehr hatten, um damit ihre Aufgabe gerecht zu werden und dann auch wieder die Kommunen mit zu unterstützen.
Lassen Sie uns mal drüber reden. Sie haben das vorhin schon angedeutet, Herr Schnaudiegel. ÖPNV ist ein Grundbedürfnis, Mobilität, von A nach B zu kommen, zur Arbeit zu kommen. Das ist ganz wichtig, das ist Teilhabe, das ist Daseinsvorsorge. Das muss einfach so sein, es muss funktionieren. Sie haben über Nachtbusse geredet, Frau Wölki, die in Mainz zum Beispiel eingeschränkt werden. Gehört sowas dazu, zum Grundbedürfnis der Mobilität, dass man nachts irgendwo hinkommt?
Also ich bin der Meinung, ja, weil ich möchte gerne die Wahlfreiheit haben. Ne? Muss ich mit dem Auto unterwegs sein, gerade im ländlichen Raum, oder habe ich einen guten ÖPNV zur Verfügung und kann diesen nutzen? Teilhabe heißt auch, abends mal unterwegs zu sein, Kulturprogramme zu besuchen, ins Kino zu gehen, was essen gehen in der Stadt und so weiter. Und dass ich dann auch anständig wieder nach Hause komme.
Ja, das ist eine Frage, habe ich den Eindruck, die politisch ausgehandelt werden muss. Wir dürfen uns am DIFU verschiedene On-Demand-Verkehre anschauen. On-Demand-Verkehre sind ein Teil des ÖPNV, wie ein Rufbus, aber digital buchbar und auch oft im Hintergrund quasi digital organisiert. Und haben zum Beispiel uns den On-Demand-Verkehr Sprinti in der Region Hannover näher angeschaut, haben da Fahrgastbefragungen gemacht und haben gefragt, wenn es diese On-Demand-Verkehre nicht gäbe, würden sie dann ihre Freunde und Familie so sehen können, wie sie wollten, wenn der ÖPNV eben nicht so ausgebaut wäre, würden sie dann zum Arzt kommen, wie sie wollten. Und über 60% haben gesagt, sie könnten ihre Familie und Freunde nicht so sehen, wie sie wollten, wenn es sozusagen diesen ausgebauten On-Demand-Verkehr auch tagsüber nicht gäbe. Und ähnliche Antworten, um zur Arbeit zu kommen, um zum Arzt zu kommen. Und das hat für mich wirklich deutlich gemacht einfach oder hat wirklich in der Lebenswelt, im Alltag der Menschen deutlich gemacht, wie wichtig der ÖPNV sein kann und dass es einfach wichtig ist, ihn zu erhalten und auch auszubauen, vor allen Dingen im ländlichen Raum in Deutschland, wo er eben ausbaufähig ist und wo die Erreichbarkeit noch nicht optimal gegeben ist.
Es geht auch um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen ländlichen und städtischen Räumen und da kann der öffentliche Personennahverkehr einen ganz entscheidenden Beitrag zu leisten. Und diese Erfahrung haben wir auch mit unseren On-Demand-Verkehren gemacht. Und deshalb ja auch die Forderung Pflichtaufgabe. Das ist keine freiwillige Aufgabe eigentlich, sondern letztendlich wirklich eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.
Haben die Menschen also einen Anspruch auf Busverbindungen, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, bis ins letzte Kaff?
Es müssen ja keine Busverbindungen sein. Wir haben ja gerade eben gehört, On-Demand-Verbindungen können total gut als Ergänzung dienen und um halt an entsprechende Bahn- oder Buslinien zu kommen. Ne? Also es muss nicht jeder Bus in die kleinste Ortschaft fahren oder in die kleinste Verästelung reingehen. Und das ist eine echte Alternative.
Es ist ja auch jetzt noch so, selbst wenn einzelne Linien gekürzt oder zusammengelegt werden, dass es große Busse gibt, die zu bestimmten Zeiten und auch in bestimmten Regionen so gut wie leer durch die Gegend fahren. Wenn wir sagen, wir haben wenig Geld, muss man da nicht gucken und das lassen und vielleicht noch viel mehr mit On-Demand-Angeboten ersetzen?
Nee. Also man muss sich das durchrechnen, ne? Weil was ist wirklich wirtschaftlicher in dem Falle dann, wenn man sagt, man fährt, also das ist ja eine Wahrnehmung oft, leere Busse durch die Gegend oder man setzt einen On-Demand-Verkehr auf. On-Demand ist nicht unbedingt günstiger. Ne? Das muss man sich immer anschauen, was in dem Fall passt. Und die großen Busse muss ich eh vorhalten, wegen dem Schülerverkehr, der ja auch morgens und abends dann entsprechend bedient werden möchte. Und deshalb sind die Busse eh da, sage ich mal ganz platt. Ne? Klar fahren auch manchmal weniger besetzte Busse im ländlichen Raum umher. Das ist so, ja, weil wir da einfach die Bevölkerungszahl nicht haben. Aber man muss sich das genau durchrechnen, was lohnt sich.
Man muss da jede Linie einzeln anschauen. Ja. In einem Schülerbusverkehr, da schaffen sie es halt nicht. Da fahren die halt morgens voll hin und dann wieder leer zurück und dann eine Viertelstunde später die anderen abzuholen. Das wird halt nicht machbar sein. Aber wir schauen uns jede einzelne Linie an und schauen dann genau, wo sind wir mit dem On-Demand-Verkehr unter Umständen flexibler dran. Er ist in jedem Fall immer noch teurer. Ja, also dass man mit dem On-Demand-Verkehr nachher am Ende, man kann die eine oder andere Linie einsparen, aber man spart nicht nennenswert Geld. Das ist auch nicht Sinn des On-Demand-Verkehrs. Sinn des On-Demand-Verkehrs ist, wie es vorhin auch schon gesagt wurde, eben noch mehr Attraktivität für den ÖPNV zu erreichen und vor allem auch die letzte Meile, gerade im ländlichen Raum, möglichst flexibel zu gestalten. Und das bekommen Sie nur mit den On-Demand-Verkehren hin.
Noch mehr Attraktivität gäbe es ja auch, wenn noch mehr Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit fahren könnten. Da fehlt dann auch oft die letzte Meile. Es fehlt oft die Möglichkeit, direkt vom Bahnhof aus weiterzufahren oder anzukommen und dort weiterzufahren, weil man die Fahrräder nicht reinkriegt, weil es nicht genug Park-and-Ride-Plätze gibt und so weiter. Also die sogenannte Anschlussmobilität. Wo stehen wir da?
Am Anfang, aber ich glaube, diese Verknüpfungswirkung der unterschiedlichen Verkehrsträger ist eine ganz große Herausforderung für den öffentlichen Personennahverkehr der Zukunft. Jeden Wunsch werden wir nicht erfüllen können, dass wir in den On-Demand-Verkehren, wo wir ja dann eben digital bestellte, taxiartige Verkehre haben, dann auch noch Lastenfahrräder mitnehmen. Irgendwo gibt's da dann einfach auch mal, glaube ich, zumindest heute noch eine Grenze. Aber die Verknüpfung sinnvoll durchdachter und vor allem auch digital hinterlegter Systeme, die die verschiedenen Verkehrsträger, Bus, Schiene, Fußwege, aber natürlich auch Fahrradverkehr, die gesamte Mobilität einheitlich betrachten. Das wird die Zukunft sein, auch und gerade auch im ländlichen Raum.
Wir müssen schauen, dass wir die Verkehre besser miteinander verknüpfen. Da haben wir einfach auch noch eine Hausaufgabe vor uns, dass wir da einfach besser werden, noch besser werden und ÖPNV quasi aus einem Guss quasi anbieten können, sodass auch wirklich die Menschen umsteigen können. Es bringt mir nichts, wenn ich am Bahnhof ankomme mit dem SBNV, also mit dem Zug, um dann eine Stunde zu warten zu müssen auf den nächsten Bus, ja, um weiterfahren zu können. Das funktioniert so nicht. Und wenn der dann noch ausfällt, dann mache ich das zweimal und dann steige ich wieder um auf mein Auto. Das muss einfach gemeinsamer gedacht werden. Ne? Wir dürfen auch nicht an den Landesgrenzen aufhören zu denken. Ne? Das passiert ja auch häufig, dass wir einfach sagen, okay, anderes Land, das ist nicht mehr meine Zuständigkeit. Da müssen dann vielleicht die anderen mitdenken. Aber wir müssen da einfach ein bisschen mehr in die Kooperation gehen. Aber wir können das weiß ich. Wir können ganz viel als Branche. Wir müssen es einfach nochmal stärker forcieren. Das ist einfach so.
Wir können ein bisschen besser werden, kommt mir jetzt fast, ein bisschen untertrieben vor, wenn ich sehe, dass ja zu den Stoßzeiten, wo die meisten Menschen zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen, es überhaupt keine Möglichkeit gibt, zum Beispiel ein Fahrrad mit in eine Bahn zu nehmen oder in einen Bus. Was muss da passieren?
Wir müssen einfach schauen, dass wir entsprechende Kapazitäten in den Fahrzeugen haben. Es gibt inzwischen auch viele Fahrzeuge, die viel mehr Freiraum oder Freiflächen zur Verfügung haben, auch für Fahrradmitnahme.
Das erscheint mir angesichts der Lage der Bahn, auch der Regionalbahn, ziemlich utopisch.
Ja, also Fahrzeuge anzuschaffen und entsprechend anzupassen, das ist immer ein langer Prozess und die Fahrzeuge halten auch entsprechend Jahrzehnte. Von daher muss man immer gucken, wie man sich anpasst. Die Fahrradmitnahme hat extrem zugenommen, das sehen wir einfach in den Fahrzeugen und wir sehen auch, dass viel größere Fahrzeuge, also Fahrräder mitgenommen werden wollen, siehe E-Bike-Boom und etc. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir uns peu à peu anpassen. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Da muss man leider die Fahrgäste ein bisschen vertrösten. Aber wir sind sehr schwer dabei, das zu machen. Es gibt inzwischen auch im touristischen Bereich natürlich ganz viel so Fahrradmitnahmeanhänger, auch bei Bussen. Da gucken wir auch, dass wir da immer mehr machen.
Ganz viel oder ein bisschen hier und da.
Wir tun, was wir können, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja.
Und wenn Sie sagen vertrösten, von welchem Zeitrahmen reden wir da?
Kommt immer drauf an. Ich sage, das ist jetzt keine befriedigende Antwort, das weiß ich. Die kann ich auch nicht geben. Aber wir müssen einfach gucken, wie gesagt, dass wir mit den gestiegenen finanziellen Rahmenbedingungen, die wir einfach haben, entsprechend die Fahrzeuge anpassen und unser Angebot auch anpassen und nicht jetzt in die Abbestellung gehen. Das wäre natürlich wirklich Worst Case, wenn jetzt auch Regionalzüge abbestellt werden, wie es ja vorhin auch schon angedeutet worden ist, auch gerade mit den gestiegenen Trassenpreisen, die uns jetzt ja drohen.
Wir heben ja gerade verschiedene Herausforderungen hervor und auch, wie wir mit ihnen umgehen können. Ich glaube, der Kreis schließt sich immer wieder dazu, dass es eben eine stabile Finanzierungsarchitektur auch langfristig braucht. Aber mir schwebt auch gerade vor, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass wir auch sehr viele funktionierende und sehr gute Beispiele haben, wo zum Beispiel die Anbindung zwischen dem Regionalbahnverkehr und dem Busverkehr gut funktioniert. Ich denke zum Beispiel an die Plusbus-Marke. Und da ist ja durchaus eine enge Vertragung sozusagen zwischen SPNV und den Bussen wirklich vorgesehen für den Regionalverkehr, um eben auch sozusagen dann in die letzte Meile gut gehen zu können.
Können Sie drei Sätze dazu sagen, wie das funktioniert?
Ja, na klar. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund, der MDV, hat das Plus-Bus-System, das hat mehrere Merkmale vor einigen Jahren für sich eingeführt. Und ein Merkmal ist eben, das ist eine relativ enge Taktung zwischen dem Regionalbahnverkehr und den Buslinien, die dort anknüpfen, gibt. Ich meine, es seien 10 Minuten Umstiegszeit oder so. Und einige weitere Kriterien auch, die eben ein bestimmtes Qualitäts- sozusagen Merkmal der Busbahnanbindung und auch einfach der Busdienstleistung deutlich machen. Genau, und das sind eine dreistellige Anzahl an Linien mittlerweile, die so fahren. Von daher, es gibt auf jeden Fall auch gute Beispiele, ja, Dinge, die sich positiv entwickeln, und zugleich wird an ganz verschiedenen Beispielen auch deutlich, dass auch diese Beispiele eben eine solide Finanzierungssituation brauchen, auch langfristig, um langfristig weiter zu bestehen.
Wer finanziert das und wie?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil ist es so, dass also in einigen Bundesländern, dass Länder ausgewählte Linien mitfinanzieren. Zum Teil ist das eine aufgabenträgerinterne oder eine verbundinterne Situation.
Sparzwang beim ÖPNV. Wie kommt der Nahverkehr aus der Krise? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Alexandra Benzler vom Deutschen Institut für Urbanistik, dem Karlsruher Landrat Christoph Schnaudiegel und Marie-Therese Wölki vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Südwest. Wir haben zu wenig Geld, um die Betriebskosten im Nahverkehr zu schultern im Moment. Also müssen wir schauen, wo gibt es möglicherweise Finanzquellen? Da haben wir schon gesagt, da wären die Länder eigentlich in der Pflicht. Der Bund könnte auch noch was dazu beitragen. Die Frage ist aber auch, gibt es möglicherweise Sparpotenzial, indem wir Prioritäten neu setzen oder die Organisationsstruktur verändern? Die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben.
Also es gibt überall Sparpotenzial. Und eines ist zum Beispiel auch, wir haben noch eine viel zu kleine Verbundlandschaft bei uns. Also die Verkehrsverbünde könnten sich zu größeren Einheiten zusammenschließen. Natürlich kann man immer Prozesse hinterfragen. Man kann mit digitalen Lösungen arbeiten. Ich sehe auch mittelfristig, ich hoffe eigentlich, dass es mittelfristig dann spätestens so wird, ein Sparpotenzial, wenn wir auch das autonome Fahren einsetzen. Andere Länder sind da deutlich weiter wie mir, weil wir ja dann auch einen Fachkräftemangel haben und natürlich auch da durchaus etwas wäre. Aber alles dieses, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, wird nicht ausreichen, wird uns nicht von der grundlegenden Frage befreien, dass eben derzeit zu wenig Geld im System des öffentlichen Personennahverkehrs ist. Wir haben keine stabile, wir haben keine grundlegende Finanzarchitektur, wie es die Kollegin gerade gesagt hat. Es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, wo Anspruch und Wirklichkeit so auseinandergehen wie bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Also da gibt es Modelle, da sind wir auch die Letzten, die da uns sträuben. Wir haben gerade in Karlsruhe mit einem benachbarten Verkehrsverbund uns auch zusammengeschlossen und haben da Synergieeffekte. Das grundlegende Problem der mangelhaften Ausstattung wird es aber nicht lösen.
Ergänzend dazu vielleicht auch noch das Thema Standardisierungen. Ganz wichtiger Punkt, wo wir einfach als Branche gucken können, wo können wir uns zusammenschließen. Ne? Gerade bei Fahrzeugbeschaffungen, total spannendes Thema. Wir haben das VDV Tramtrain-Projekt, wo sich 6 Unternehmen zusammengeschlossen haben, unter anderem auch die Karlsruher Verkehrsbetriebe und die Saarbrücker, die Saarbahn, die einfach zusammen Fahrzeuge bestellt haben und beschafft haben und wo man einfach Synergieeffekte erzielen kann und enorme Kosten einspart. Also wir haben dadurch bis zu 1 Million Euro pro Bahn eingespart. Das ist Wahnsinn, ja. Und einfach da können wir viel, viel mehr machen. Es muss nicht jeder Bus vielleicht in jeder Region anders aussehen. Da können wir auch nochmal uns zusammentun. Also da ist noch Potenzial.
Und wenn Sie sagen Synergieeffekte, genau das, wenn man zum Beispiel auch an On-Demand-Verkehre denkt, es gibt ja Bundesländer, die landesweite Plattformen zum Beispiel zur Verfügung stellen, als Aufgabenträger zu prüfen, ob das eine Plattform ist, mit der man gut zurechtkommen würde, die vielleicht bessere Konditionen auch hat, als andere Plattformen es ermöglichen würden. Oder wenn ausgewählte Bundesländer daran arbeiten, eine telefonische Hotline KI-basiert sozusagen zu entwickeln, die dann von allen genutzt werden kann, auch sowas, etwas wirklich sozusagen entweder verbundweit oder landesweit zur Verfügung gestellt wird, das auch zu nutzen. Und gleichzeitig ist meine Einschätzung tatsächlich, dass das alles gute Bausteine sind und wichtige Bausteine, und gleichzeitig wird das die Situation nicht gänzlich lösen. Es braucht tatsächlich auch Unterstützung von Land und vom Bund.
Sie sagen landesweit. Welche Rolle spielt es, dass es Landesgrenzen gibt, manchmal auch Landkreisgrenzen, um da zu guten Lösungen zu kommen?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Wir haben jetzt natürlich im Verbund länderübergreifend mit den Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Das geht gar nicht anders. In der Region Rhein-Neckar ist es auch anders. Da geht der Verbund Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Da würde ich sagen, der Kostendruck ist derzeit so groß, da fallen uns kommunalpolitisch Verantwortlichen schon die notwendigen Schritte dazu ein, diese Sparpotenziale auch tatsächlich zu erschließen. Ein wichtiges Thema wäre natürlich auch noch die Überregulierung und der Bürokratieabbau. Auch da könnte man durchaus noch Synergieeffekte erschließen auch. Aber wie gesagt, am Grundproblem ändert es nichts.
Ja, was würden Sie da abgeschafft haben wollen? Konkret sagen Sie mal ein Beispiel bitte.
Beim Bürokratieabbau, also wir haben natürlich zum Beispiel in meinen Augen viel zu stringente Anforderungen, was die Ausbildung für Straßenbahnfahrer und für das Personal anbetrifft. Wenn ich mir dann überlege, mit welcher Ausbildung auf den deutschen Autobahnen Lastwagenfahrer fahren auch, ja, und da das Gefährdungspotenzial deutlich größer ist. Die Anforderungen, wir machen ja immer auch mit Geflüchteten bestimmte Projekte für dieses ganze Schienenpersonal, sind zu hoch, die Durchfallquote und die Abbruchquote viel zu groß dann auch. Auch da, glaube ich, kann man mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel, was die Spracherfordernisse anbetrifft, sicher in Zukunft einiges machen. Und dann haben wir natürlich, wenn wir in den investiven Bereich gehen, viel zu lange Genehmigungsverfahren. Wir planen einen zweigleisigen Ausbau einer Strecke bei uns jetzt schon im 10. Jahr. Verschiedene Planungsstadien, Umweltverträglichkeitsprüfungen ohne Ende. Wenn wir da nicht einmal ein bisschen schneller werden, dann wäre gerade auch im Bereich des Artenschutzes, dann werden die Arten deshalb ausgestorben sein, weil wir auch den Beitrag zum Klimaschutz nicht machen können, ja, und nicht, weil wir einfach auch da nicht vorankommen. Der öffentliche Personennahverkehr muss da einfach auch etwas privilegiert sein in den Ausbaumaßnahmen, damit das alles auch etwas schneller und eben dann auch im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer geht.
Jetzt müssen es die Kröten wieder ausbaden. Ne?
Sie haben vorher das Thema angesprochen mit den Fahrrädern. Ich möchte das Kapazitätsproblem ausdrücklich nicht nur auf die Fahrräder beschränkt haben. Wir haben an manchen, wir könnten deutlich mehr Nachfrage bedienen bei uns in der Region, wenn wir mit unseren Ausbauszenarien schneller vorankommen würden. Also wir könnten 4-5 Mal die Stunde noch mehr fahren, dann nehmen wir die Fahrräder gerne mit. Ja? Aber wir haben eine größere Nachfrage als die, die wir derzeit eben auch bedienen können. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft des ÖPNV.
Also es braucht ÖPNV Finanzhilfen des Bundes, zum Beispiel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Regionalisierungsmittel, die müssten erhöht werden. Ja, es bräuchte, Sie haben gesagt, einen Plan, einen 5-Jahres-Plan für den Schienenpersonennahverkehr oder überhaupt mal einen Plan. Wie wollen wir mittelfristig genau umgehen? Das gibt es alles nicht. Das ist ja eigentlich, kann man sich gar nicht vorstellen, ne, bei so einem großen System. Braucht es zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal konkret über die Finanzierung reden, sowas wie ein Eisenbahnfonds nach österreichischem Vorbild, würde das helfen, zumindest für den Schienenpersonennahverkehr?
Ja, aus unserer Sicht in jedem Fall. Es würde in jedem Fall Planungssicherheit geben, weil das Problem ist ja derzeit bei den kommunalen Haushalten, dass der ÖPNV ein Stück weit und bei den Länderhaushalten natürlich auch immer von der jeweiligen finanziellen Situation in diesem Jahr abhängig ist. Und einen Fonds würde zumindest etwas Stabilität geben, etwas Kontinuität geben. Insofern wäre es zu begrüßen. Es würde natürlich dann nicht alle Probleme lösen, wenn die Mittel, die derzeit verwendet werden, in einen Fonds fließen und nichts Zusätzliches kommt. Ja, dann hätte man nur die Stabilität gewonnen, aber keinen weiteren Ausbau. Aber es wäre in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Wie ist es mit anderen, möglicherweise neuen Finanzierungsquellen, mit einer Pkw-Maut oder einer ÖPNV-Abgabe, die auch in der Diskussion sind?
Da finde ich es ja spannend, dass Baden-Württemberg ja tatsächlich diesen Schritt gegangen ist. Das ist ja etwas, was also die sogenannte Drittnutzendenfinanzierung, wenn man sagt, okay, wer profitiert sozusagen noch vom ÖPNV, der ihn noch nicht mitfinanziert. Und das ist eine Sache, die auf Länderebene gesetzlich aufgehangen werden muss. Und Baden-Württemberg als erstes Bundesland hat es jetzt gemacht, hat den sogenannten Mobilitätspass eingeführt und ermöglicht seinen Kommunen damit, Beiträge zu erheben von zum Beispiel Pkw-HalterInnen, die alternativ den ÖPNV nutzen könnten, oder von EinwohnerInnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig auch sozusagen weitere Anpassungsmöglichkeiten geben kann. Das ist ja zum Beispiel in Frankreich so, dass es das sogenannte Versement Mobilité gibt, in dem Arbeitgeber regional für die ÖPNV-Finanzierung auch herangezogen werden kann. Dass das zum Beispiel langfristig weitere Finanzierungsmöglichkeiten erschließen könnte, das ist etwas, was die Bundesländer in ihren Kommunen dann ermöglichen müssten.
Also ich kann sagen, wir sind ja Baden-Württemberger und wir haben diese rechtliche Möglichkeit, aber die Großzahl der Landkreise oder ich glaube fast alle werden von diesem Instrumentarium derzeit keinen Gebrauch machen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, wir diskutieren gerade derzeit Abbestellungen, ja, aus der Not heraus, nicht weil wir es wollen, gleichzeitig abzubestellen und dann noch von den Bürgern mehr Geld zu verlangen, ist einfach politisch nicht vermittelbar. So, das ist das eine. Und das zweite, insbesondere im ländlichen Raum habe ich ja noch überhaupt keine Mobilitätsgarantie. Ich kann ja nicht von den Bürgern Geld, von den Bürgerinnen und Bürgern Geld verlangen, egal nach welchem Modell, in einer Gemeinde, wo dann dreimal am Tag der Bus fährt. Ja, deshalb, die Mobilitätsabgabe hat einen gewissen Charme im städtischen Raum. Das will ich überhaupt nicht ausschließen, wo es eine Grundversorgung auch schon gibt. Aber im ländlichen Raum von den Bürgerinnen und Bürgern Geld zu verlangen mit dem Versprechen, dann vielleicht in 10 Jahren fährt dann auch mal der Bus regelmäßig. Das geht nicht und ist in meinen Augen noch rechtlich natürlich fragwürdig, weil für eine Abgabe in diesem Sinne muss es ja auch dann eine konkrete Gegenleistung sofort geben.
Das ist total einleuchtend. Dann müsste man mit Mindestbedienstandards zum Beispiel arbeiten, die gleichzeitig eingeführt werden. Und gleichzeitig sprechen wir ja über Erhalt gerade und nicht über Ausbau, der ja auch sehr wünschenswert wäre an der einen oder anderen Stelle. Ja.
In der Stadt, wo Sie die Garantie schon haben, de facto können Sie das eher machen. Aber im ländlichen Raum, das kann ich als Landrat nicht machen. Ja.
Das Problem daran ist, dass wir uns so natürlich ewig im Kreis drehen. Ne? Wie kommen wir aus dieser Schleife wieder raus?
Also wir bräuchten einfach ein gesellschaftliches, größeres Bekenntnis. Und da nehme ich schon Bund und Land in die Pflicht, eben wirklich, dass dieser öffentliche Personennahverkehr tatsächlich diesen Stellenwert in der politischen Auseinandersetzung auch hat, den er leider nur in den Koalitionsverträgen, aber nicht in deren Umsetzung dann auch hat. Und wenn Sie jetzt die Diskussion Folge dieses Irak-Krieges sehen, dann wird dann gleich über eine Entlastung diskutiert, der PKW-Fahrer dann auch. Aber man müsste mal das Augenmerk, dann übrigens sind ja die Verkehrsunternehmen da auch belastet, ja, das Augenmerk eben auch darauf legen, mit der gleichen Intensität eben wirklich auch darüber diskutieren, dass wir auch mehr Geld im System des ÖPNV bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit, das grundlegend auch zu lösen.
Sie haben den sogenannten Ausbau- und Modernisierungspakt angesprochen, den die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgesehen hat. Er sollte den ÖPNV ausbauen und modernisieren. Das war sozusagen versprochen. Passiert im Moment nicht viel, weil der Bund sagt, wir sind klamm. Klar. Jetzt sagen Sie, man sieht trotzdem in klammen Zeiten, dass die Autoinfrastruktur, dass die Autofahrer Vorrang kriegen. Ist das nicht gerade, wenn Busse und Bahnen doch als, wie wir ja in der Theorie wissen, sicherste, umweltfreundlichste und sozialverträglichste Fortbewegungsmittel gelten, ist das nicht so, dass genau da der ÖPNV überall und grundsätzlich Vorrang kriegen müsste vor dem Auto?
Ja, ganz klar, ja. Zunächst muss man auch erklären, dass aus dem Ausbau- und Modernisierungspakt leider jetzt nur noch ein, also was heißt nur noch in Anführungsstrichen, ein Modernisierungspakt geworden ist. Und da hat der Bundesverkehrsminister letzte Woche auf unserer Jahrestagung, auf der VDV-Jahrestagung in Karlsruhe gesagt, dass wir nun jetzt in die zweite Stufe des Modernisierungspaktes kommen und dort werden entsprechende Arbeitsgruppen daran arbeiten, an verschiedenen Themen. Der VDV wird die Leitung der Gruppe Effizienz übernehmen und da nochmal genauer hinschauen, wo können wir uns noch optimieren, sag ich mal. Am nächsten Tag hat dann der Staatssekretär Schnorr gesagt, dass es leider kein Geld dafür geben wird, für diesen Modernisierungspakt. Aber da haben Sie genau das angesprochen, was wir auch sehen. Also wie kommen wir weiter ohne entsprechende Mittel? Klar können wir noch ein bisschen an der Effizienz schrauben. Wir können gucken, ob wir uns irgendwie zusammenschließen, Kooperationen schließen. Aber das hat auch Grenzen. Ja, also wir müssen einfach gucken, dass wir den Status quo wenigstens halten und reden kaum mehr über einen guten Ausbau, gerade im ländlichen Raum.
Jetzt lassen Sie uns noch mal irgendwie Butter bei die Fische, wenn wir sagen, hier fließt Geld in den Autoverkehr, hier fließt Geld in den ÖPNV. Die einen kriegen zu viel, die anderen kriegen zu wenig. Also, wo muss da was geändert werden? Wo muss von der einen Seite in die andere was fließen? Ich hätte gern konkrete Vorschläge von Ihnen gehört, ob das Pendlerpauschale ist oder was Ihnen sonst noch alles einfällt.
Also ich bin jetzt natürlich kein Bundespolitiker, ja, und vielleicht sagen Sie mir dann,
Sie
ich mache vielleicht was.
Sie sind Bürger und dürfen dazu was sagen.
Ja, und ich sage als Bürger und ich sage auch als Landrat und als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs, kann ich nochmal das Gleiche sagen. Also wir brauchen einen höheren Anteil aus den Bundesmitteln, ja, dafür und aus den Landesmitteln, sonst werden wir aus der kommunalen Seite nicht umhinkommen, das zu machen, was wir nicht wollen, die Verkehre eben zu reduzieren oder auf ein Mindestmaß dann eben auch zurückfahren. Das ist derzeit ein Dilemma, da drehen wir uns im Kreis, da gebe ich Ihnen vollkommen recht auch, aber wenn man etwas will, und ich glaube zum Beispiel schon, wir hatten es einfach diskutiert, wenn der öffentliche Personennahverkehr Pflichtaufgabe wäre, gesetzliche, das würde ja bedeuten, dass die, die bestellen, dann auch bezahlen, ja, dann wäre zum Beispiel die Diskussion eine ganz andere, dann würde eben auch der öffentliche Personennahverkehr in der tatsächlichen Umsetzung auf Bundes- und Landesebene einen ganz anderen Stellenwert dann auch haben. So hat man eben immer das Gefühl, naja, irgendwie werden es die Kommunen schon richten, aber das hat die letzten Jahre geklappt und jetzt klappt es eben nicht mehr, leider.
Und bei den Kita-Plätzen funktioniert das auch nicht, die sind auch Pflicht und trotzdem funktioniert das mit dem Bestellen und Bezahlen nicht so, ne? Das ist die Frage, ob es dann besser wird.
Aber da müssen Sie auch mal schauen, was die Kommunen da in den letzten Jahren, können wir eine nächste Talkrunde machen, was die Kommunen in den letzten Jahren da alles geleistet haben. Das ist ja ein bisschen eine Sisyphusarbeit. Die machen immer was und dann kommt ständig oder was dazu. Also es ist ja nicht so, dass da nichts passiert überall. Genauso wie beim öffentlichen Personennahverkehr. Vielleicht brauchen wir auch ein grundsätzliches Verständnis dafür. Wir haben ja auch nächste Woche ein Thema, wo wir das Thema Kommunalfinanzen nochmal landes- und bundesweit auch nochmal ansprechen. Einfach, es muss klar werden, was die Kommunen alles leisten. Und solange der Bund, insbesondere die Länder, nicht in der Lage sind, dieses auch in ihrer politischen Auseinandersetzung zu erkennen, wird es eben diese Spardiskussion in allen Bereichen geben. Nicht nur beim ÖPNV.
Das Verkehrsnetzwerk MCube hat kürzlich festgestellt, der ÖPNV ist ein Treiber für Wohlstand, Klimaschutz und Lebensqualität. Das wird jetzt alle nicht überraschen. Jeder Euro, der in Bus, Bahn und Tram investiert wird, bringt der deutschen Volkswirtschaft das Dreifache zurück. Heißt 25 Milliarden Euro Kosten pro Jahr schaffen, 75 Milliarden Euro Nutzen. Also nochmal der Versuch der Frage an Sie, Frau Benzler. Brauchen wir eine Umverteilung, die in das Auto gesteckt wird zugunsten des ÖPNV? Und wenn ja, wie?
Wenn ich kurz den Exkurs machen darf, auch wenn man sich so die Verbindung aus ÖPNV und Demokratie Erhalt, Stärkung anschaut. Ich finde es ganz spannend, dass es mittlerweile 1-2 Studien gibt, die aufzeigen, dass Investitionen in regionale Infrastruktur, in wirklich regionale Fragen dazu beitragen können, dass die Wahlrecht populistischer Parteien etwas zurückgeht. Also ne, wir haben wirklich ganz unterschiedliche Argumente, die deutlich machen, wie wichtig der ÖPNV ist. Und mein Eindruck ist, dass es total wichtig ist, aufeinander zuzugehen. Und auch die Aufgabenträger prüfen ihre eigene Effizienz und die kommunalen Verkehrsunternehmen. Das ist super wichtig. Das heißt, dass Kommunen einerseits und Land und Bund aufeinander zugehen. Das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, potenziell Mindestbedienstandards. Das können Standards sein für den Regionalbahnverkehr, aber auch eben für den Regional- oder für den Busverkehr sozusagen im weitesten Sinne in der Stadt, auf dem Land. Das kann entweder Länder oder das könnte der Bund bundesweit machen, was Haltestellenerreichbarkeit anbelangt, wie oft Haltestellen angefahren werden, um wirklich sicherzugehen, dass Räume erschlossen sind. Wer vorgibt, beteiligt sich auch an der Finanzierung. Und dadurch hätte man eine Lösung, in der Länder oder Bund an der Finanzierung mitwirken können.
Da geht es um Planbarkeit und Verbindlichkeit. Letzte Frage an Sie, Frau Wölki. Sie dürften dem Bundesverkehrsminister etwas einflüstern. Stellen Sie sich vor, eine Maßnahme, die Sie für top dringlich halten. Und ich meine jetzt nicht einfach nur, ich brauche mehr Geld. Was wäre das, Frau Wölki?
Also, der Bekenntnis zu einem guten ÖPNV, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, auch ja, sich durchsetzen zu können gegenüber anderen Bereichen, die natürlich auch nach Geld rufen und dort einfach quasi zu platzieren. Der ÖPNV ist wirklich Daseinsvorsorge und ohne einen guten ÖPNV ist die Demokratie instabil gegebenenfalls und die Menschen fühlen sich abgehängt ohne einen guten ÖPNV. Also das ist einfach so essentiell und das muss einfach ankommen. Und wenn das angekommen ist, glaube ich, können wir viel bewegen.
Sparzwang beim ÖPNV. Wie kommt der Nahverkehr aus der Krise? Darum ging es heute hier im Forum bei SWR Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Alexandra Benzler vom Deutschen Institut für Urbanistik, mit Marie-Therese Wölki, Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV Landesgruppe Südwest, und mit Dr. Christoph Schnaudiegel, CDU Landrat im Kreis Karlsruhe. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.